Herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Emmendingen.
Offenbarung 2, die Verse 8 bis 11, ist heute unser Text. In der letzten Einheit haben wir uns das erste Sendschreiben angeschaut. Das Sendschreiben an Ephesus. Und dort haben wir so ein paar allgemeine Züge der Sendschreiben schon fixiert. Die Offenbarung ist in ihrer Gesamtheit ursprünglich an 7 Gemeinden adressiert, die 7 Sendschreiben, die wir hier in dieser Reihe auch durcharbeiten. Und die Sprache der 7, das haben wir auch festgehalten, ist immer eine Sprache der Vollkommenheit, der Erfüllung des Ganzen. Und somit gilt das Geschriebene den Gemeinden vor Ort, also heute zum Beispiel der Gemeinde in Smyrna damals, aber auch durchaus für uns die Gemeinde Jesu weltweit, sodass wir den Brief, so wie wir es mit allen neutestamentlichen Briefen machen, sie auch auf uns münzen. Denn dafür waren auch die Briefe damals gedacht, dass die jeweilige Ortsgemeinde es liest, aber es auch weiterträgt, was die Apostel geschrieben haben und hier, was der Apostel Johannes von Jesus Christus beauftragt hat. Und wir schauen uns nochmal die Landkarte an. Hier sehen wir, wo wir uns befinden und haben hier die kleine Insel Patmos, dort rot eingekreist, befindet sich gerade Johannes der Täufer in der Verbannung und das erste Sendschreiben ging dann an Ephesus. Was habe ich gesagt? Habe ich Johannes der Täufer gesagt? Irrlehre. Johannes der Täufer ist schon längst tot. Also, der Apostel Johannes befindet sich hier auf der kleinen Insel Patmos und hat seinen Brief dann losgeschickt und ist dann hier zuerst nach Ephesus gelandet. Und in dieser Reihenfolge lesen wir dann auch die Briefe in Offenbarung 2 bis 3. Und dann ist das wie so eine Art Rundbrief. Und dann geht das hier weiter von dort aus. So würde der Briefträger auch die Route ablaufen. Der Postbote geht dann in die nächste Stadt Smyrna. Das ist die heutige Stadt Izmir. Das ist vielleicht dem einen oder anderen bekannt. Genau, und dann geht das immer so weiter. Das könnt ihr dann auch in eurer Bibel nachverfolgen. Und dann hat der Postbote einen schönen Rundgang gemacht und dann die Offenbarung abgegeben, damit die Gemeinden das damals lesen. Unglaublich spannend. Wir kennen die Sendschreiben und für uns sind jetzt nicht so vielleicht große Überraschungen drin. Klar, wenn man sich vertieft, gibt es immer Überraschungen im Wort Gottes. Aber was muss das für ein Moment gewesen sein, als auf einmal dieser Brief das erste Mal in dieser Gemeinde gelesen wird und nicht irgendeine Gemeinde, sondern deine Gemeinde. Das ist schon krass. Worte von Jesus persönlich an eine Gemeinde adressiert. Was hat Jesus uns zu sagen? Und die Worte an die Gemeinde in Smyrna lesen wir in den Versen 8 bis 11, Offenbarung 2, 8 bis 11. Wer möchte mal laut lesen? Die Briefe beginnen ja immer gleich. Es gibt immer diese Anrede an den sogenannten Engel der Gemeinde. Falls du dich fragst, was diese Wendung soll, schau dir die erste Einheit dazu nochmal an. Dort haben wir versucht zu klären, wer das ist. Womit beginnt denn Jesus seine Briefe? Grundsätzlich immer in den ersten Versen. Womit startet er? Ist interessant, oder? Dass Jesus jeden Brief und tatsächlich jeden dieser 7 Briefe nicht mit der Situation vor Ort beginnt, sondern immer mit einer Selbstvorstellung, hast du es eben gerade genannt. Er beschreibt sich selber. Bevor es um die Situation der Gemeinde geht, redet Jesus über sich selbst. Und er greift eine Eigenschaft raus. Und es ist oft tatsächlich so, dass wir im ersten Kapitel lesen wir Johannes, nicht der Täufer, sondern der Apostel Johannes, Jesus sieht in einer Erscheinung und ihn auf wundersame Weise beschreibt. Ja, man kann es ja fast gar nicht irgendwie in Worte fassen, das, was er dort beschreibt. Wenn man es zeichnen würde, würde es wahrscheinlich witzig aussehen. Er sieht Jesus, wie er ist, und Jesus selber nimmt aus dieser Beschreibung, was Johannes dort sieht und im ersten Kapitel beschreibt, nimmt er in einen Brief und damit beginnt er den Brief. Wir lesen in Offenbarung 1, Vers 17 bis 18. Dort schreibt Johannes: Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades, beziehungsweise Totenreichs. Und das ist genau das, was wir hier in Vers 8 lesen. Jesus greift eine Eigenschaft heraus von vielen Eigenschaften, die er hat, die ihn auszeichnen. Und er möchte seinen Brief an Smyrna mit dieser Eigenschaft starten. Und das zeigt mir eine Lektion, die Jesus den sieben Gemeinden beibringt, bevor es um unsere Not geht, bevor wir unsere Probleme wälzen, bevor wir unseren Bauchnabel pinseln, brauchen wir einen Blick auf Jesus. Jesus möchte, dass wir auf ihn schauen. Die Probleme der Gemeinden sind wichtig und sie sind Gott auch ein Herzensanliegen. Deswegen schreibt der Jesus auch. Oder lässt schreiben. Deswegen lässt Jesus auch schreiben. Und über viele Verse geht es dann und auch sehr detailliert manchmal, welche Not dort stattfindet. Aber zuallererst ist Jesus wichtig. Habt mich im Blick. Denkt über mich nach. Seid Christus-zentriert, seid Christus-fokussiert. Denn Hoffnung werdet ihr in eurer Situation nur dann bekommen, wenn ihr anfangt, über meine Eigenschaften nachzudenken, über meine Wesenszüge. Und das müssen wir als westliche Gemeinde auch wieder neu lernen, dass wir die alten Wahrheiten über Christus, dass wir uns darin versenken, darüber nachsinnen und auch lernen, wie können wir über die alten Wahrheiten, die die Bibel über Jesus Christus sagt, welcher Wahrheitsgehalt ist dort drinnen für meine Probleme jetzt gerade, für meine kleinen Schwierigkeiten oder auch großen Schwierigkeiten. Denn manchmal könnte man meinen, was nutzen mir die Wahrheiten des Evangeliums und über Jesus, wenn ich mit einem akuten Problem zu tun habe? Für Jesus entscheidet das alles, ob ich ihn im Blick habe, ob ich ihn kenne, ob ich registriere, wer er ist, auch in den Details, und davon dann Mut und Kraft bekomme, Hoffnung für mein Hier und Jetzt, egal was es ist, welches Problem es auch sein mag. Der Erste und der Letzte, sagt Jesus hier. Woran erinnert uns dieses Wort? Gibt es diesen Ausspruch schon irgendwo? Hat das jemand schon mal gehört? Also wenn nicht, ist nicht schlimm, ja. In Jesaja 44, Vers 6 lesen wir: So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscharen. Ich bin der Erste und bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Das ist krass. Das ist krass. Wenn wir diesen Background haben, was macht Jesus hier, wenn er dieses Wort schreibt? Was macht er damit? Wenn er diese Worte verwendet, was möchte er den Christen weiter sagen? Dass er wer ist? Ja, ganz genau. Ist für uns natürlich ABC, komm Prediger, sag uns was Neues. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Hey, damals, in den Anfängen der christlichen Kirche waren das große Diskussionen. Wer ist dieser Jesus eigentlich? Lass uns das mal beim Namen nennen. Mit wem haben wir es hier zu tun? Die Debatte über die Dreieinigkeit, wer Jesus Christus ist, wer der Heilige Geist ist, ist nicht unwesentlich. Da hat sich Kirche gespalten und auch zu Recht, weil es hier um die Identität Gottes geht. Ja? Und Jesus stellt hier klipp und klar, ich bin der Erste und der Letzte. Und jeder, der seine Bibel aufmerksam liest, also kein Problem, wenn ihr Jesaja 44, Vers 6 gerade nicht auf dem Schirm hattet, ich habe das auch nicht mal ad hoc alles auf dem Plan, aber da lesen wir, dass Jahwe höchstpersönlich sich genauso vorstellt. Sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der König Israels und sein Erlöser. Jesus ist der König Israels. Jesus ist Jahwe. Jesus ist Teil des dreieinigen Gottes. Genau, ich bin der Erste. Im Anfang heißt es ja, im Anfang war das Wort. Genau, also er war schon ganz zu Beginn da, ist keine kreierte Figur, keine Schöpfung, genau, richtig. Sondern er ist selber der Schöpfer. Ich weiß, Dreieinigkeit ist super schwierig in Worte zu fassen und das irgendwie zu begreifen. Aber das ist der Selbstanspruch, den Jesus hier stellt. Und er sagt, ich bin nicht irgendwer, ich bin nicht einfach nur irgend so ein Beschützer, sondern ich bin, wie heißt es hier, ich bin der König Israels und sein Erlöser. Es gibt außer mir keinen Gott. Wir werden gleich lesen, wie es dieser Gemeinde in Smyrna ging. Nicht so gut. Sehr schwierig. Ist nicht unbedingt so der ermutigendste Brief, auf den ersten Blick zumindest. Auf den ersten Blick. Aber es ist wichtig, dass in der Notsituation, in der sich die Gemeinde in Smyrna befindet, dass sie hört, unser Gott hat uns nicht verlassen. Unser Gott ist da. Was Jesus begonnen hat, wird er auch vollenden. Er ist nicht nur der Erste, er ist auch der Letzte. Er steht über den Dingen und die Dinge, die uns bedrängen, die Dinge, die uns Not machen, die Dinge, die uns fertig machen, kaputt machen, die Freude rauben wollen, die uns vermeintlich die Perspektive und die Zukunft rauben möchten, haben nicht die Oberhand über uns, sondern es ist Jesus. Jesus steht über diesen Dingen. Was ich bemerkenswert finde, ist, ihr hattet es vorhin auch gesagt, Jesus zählt nicht den ganzen Katalog seiner Eigenschaften auf, sondern nur eine Facette. Also im ersten Kapitel von der Offenbarung gibt es ganz viele Beschreibungen über Jesus, wer er ist, da wird über seine Füße gesprochen und so weiter, was er in den Händen hält. Warum macht Jesus das? Jesus könnte ja immer wiederholen, die Hebräer haben sowieso endlos wiederholt. Ja? Wenn du das Alte Testament liest, denkst du manchmal, den Propheten, der soll das und das und das und das und das und das sagen. Und dann liest du und dann ging der Prophet dorthin und hat das und das und das und das und das gesagt. Und dann erzählte jemand anderen, dass der Prophet das und das und das und das gesagt hat. Und du denkst so, Mensch, der Deutsche schreibt, siehe oben. Aber im Hebräisch hast du alles aufgeschrieben. Ist unglaublich. Und zum Lesen manchmal ermüdend. Jesus hätte es auch so machen können und hätte sagen können, okay, also ich bin der, der diese Füße hat, ja, und der das in den Händen hält. Aber er macht nur eine Eigenschaft. Warum macht Jesus das? Oder was kann uns das kommunizieren? Er greift eine Facette raus, um sie zu intensivieren. Und es scheint mir, dass es Phasen gibt, auch im Leben von Gemeinden und so in der Gemeinde von Smyrna. Es gibt Phasen, in denen gewisse Facetten von Jesus besonders wichtig für uns sind. Dass sie an Notwendigkeit und Wichtigkeit einfach dazu gewinnen. Nicht, also alle Eigenschaften Jesu sind wahr und richtig und gut, aber es gibt auch in unserem persönlichen Glaubensleben, würde ich sogar sagen, also zumindest kann ich das biografisch so für mich sagen, gibt es Facetten Gottes, die mir in einer gewissen Lebensphase wichtiger sind als zu anderen Zeiten meines Lebens. Die mir auf einmal groß werden, die davor nicht so wichtig waren. Nicht, dass sie unwahr waren, aber sie hatten nicht so diese Relevanz. Und auf einmal wurden sie mir total wichtig und nach einigen Jahren merke ich, hey, was mir vielleicht vor 10 Jahren an Eigenschaft Gottes so hochheilig wurde, ist immer noch richtig, aber hat nicht mehr so die gleiche Brisanz für das, worin ich jetzt gerade stecke. Könnt ihr mir folgen? Frage an euch. Wir nehmen das jetzt mal als Beispiel, was in Smyrna ist, und versuchen das mal in unser Leben zu übersetzen. Wo gab es Phasen in deinem Leben, wo du Eigenschaften von Jesus, von Gott erfasst hast, die besonders wichtig wurden für einen gewissen Zeitraum? Und vielleicht auch jetzt gar nicht mehr so im Zentrum stehen, aber damals waren sie extrem essentiell. Habt ihr da so Beispiele im Kopf? Ich finde diesen Aspekt sehr, sehr wichtig zu beachten, dass eine Gemeinde in ihrer bestimmten Situation von Jesus die Facette kriegt an Wichtigkeit, die speziell in dieser Situation gilt. Wenn man das berücksichtigt, dann macht das einen Mut, dass Gott einen auch in seine Situation hineinsprechen kann. Und es macht einen auch demütig mit anderen. Warum? Wenn wir eine Erkenntnis haben von Gott, von seinem Wesen und uns die Augen aufgehen, dann kann es passieren, euch nicht, aber mir passiert das, dass mir etwas wichtig wird und wenn ich dann einen Christen erlebe, dem das nicht genauso schon wichtig geworden ist, dann denke ich, na, der hat doch gar nichts von Gott erkannt. Wenn der noch nicht mal das erkannt hat, was mir so wichtig ist, dann kann das ja kein richtiger Christ sein. Wer findet sich ein bisschen wieder? So? Nein, ihr nicht? Genau. Alle mal winken, ja. Und wir müssen uns das mal so vorstellen, stellt euch vor, diese 7 Sendschreiben-Gemeinden hätten Delegierte irgendwie zu einer Kirchenkonferenz, die Sendschreiben-Konferenz, ausgesandt und dann hätte jeder Vertreter seiner Gemeinde gesagt, wir haben das erkannt von Jesus und der andere, ja, aber das ist auch gar nichts, ja, wir haben das erkannt, wie sieht es bei dir aus? Und ganz genau, richtig, sich auf die eigene Schulter zu klopfen, was man selber erkannt hat, hey, das ist gerade in deinem Leben wichtig, das hat Gott dir geschenkt, hat Gott dir offenbart. Und nur weil der andere das noch nicht hat, weil unser Erkennen auch Stückwerk ist und wir sehen, dass Jesus hier nur ein Stück erstmal dieser Gemeinde für diesen Zeitraum gibt, klar, sie haben den ganzen Brief bekommen und haben auch das ganze Bild, aber besonders wichtig ist das jetzt für dich. Und ich habe gemerkt in meiner Biografie, dass wenn andere gewisse Aspekte nicht so auf der Kette haben, dass ich dann dazu neigen kann, so abfällig so über sie zu denken. Sie sind in ihrer Erkenntnis halt noch nicht so weit, aber ich. Ja. Und wenn aber einige Jahre vergehen, merkt man, okay, ich war für gewisse Dinge blind, die andere aber schon längst gesehen haben. Also es gibt Phasen in unserem Leben, wo Gott uns Dinge aufs Herz legt, uns Dinge offenbart, damit wir in unserer Situation auch weiterkommen können. Ja, wenn wir Dinge offenbart bekommen und, ich sag mal, so eine Engführung haben, dann ist es natürlich immer eine Gefahr drin, dass man irgendwie, ich sag mal, selber eng wird. Aber ich finde den Gedanken sehr gut. Wir sind dann fokussiert, wir sind konzentriert und wir können dann auch in diesem Moment können wir dann auch eine Stimme sein für eine, sag mal, Thematik zum Beispiel, die unbedingt notwendig ist. Ich denke da zum Beispiel an die Reformation, dass die Bibel Gottes Wort ist, war immer wahr und immer richtig und wichtig. Aber in der Reformation hat Gott so einen Tunnelblick geschenkt. Hey, fokussiert euch allein darauf, ja, weil es in dieser Zeit extrem notwendig war, hier einen Punkt zu setzen. Es gibt natürlich noch andere wichtige Punkte außerhalb des Reformationsspektrums, aber in dieser Zeit war das die Botschaft von Jesus an die Kirche. Und wir sollten uns fragen, was sagt der Geist den Gemeinden heute? Und ich glaube auch, dass der Geist uns auch Dinge aufs Herz legt, die wir in besonderer Weise auch als Gemeinde Emmendingen kommunizieren an uns, an die, die uns hören, um den Finger auch in die Wunde zu legen, um uns zu fokussieren und zu konzentrieren, weil es sehr notwendig ist, das jetzt zu hören, auch in der Schärfe und auch Intensität, damit wir eben nicht den Fokus verlieren und alles gleichzeitig bedienen. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Bitte. Ihr habt eben gerade schon sehr gut aus dem ersten Vers gesehen, warum Jesus ausgerechnet diese Facette seiner Selbstbeschreibung für die Gemeinde in Smyrna wählt. Und wir haben uns diese Vokabeln tot und lebendig angeschaut. Denn die Gemeinde in Smyrna war konfrontiert mit Bedrängnis. Diesen Begriff der Bedrängnis finden wir zweimal hier in dem Brief. In Vers 9 sehen wir den und auch in Vers 10. Also Vers 9 und 10 könnte man so als als die Beschreibung der Gemeindesituation mal so nehmen. Und wir sehen auch hier wieder, dass es so eine, ja, wie soll man sagen, so eine Art Klammer ist, die Jesus hier zieht. Er umklammert das. Es geht in dieser Gemeinde primär um das Thema Bedrängnis. Das ist das, was die Gemeinde kennzeichnet. Bedrängnis, Verfolgung. Sie werden in die Enge getrieben. Und diese Bedrängnis, die Gemeinde erlebt, hat unterschiedliche Gesichter. Bedrängnis ist nicht nur auf eine Form zu erleben, sondern in sehr multiplen Formen. Und das sehen wir hier, dass es wie so eine Klammer ist. Und innerhalb dieser Verse beschreibt uns dann Jesus, welche Formen von Bedrängnis die Gemeinde in Smyrna erlebt hat. Und das gehen wir jetzt Punkt für Punkt durch. Ich markiere sie mal hier an dieser Stelle. Das ist zum einen die Armut, dann die Lästerung, dann das Gefängnis oder die Gefangenschaft und dann auch die Hinrichtung. Ja, diese vier Formen von Bedrängnis erlebt Smyrna. Armut, Lästerung, Gefangenschaft und Hinrichtung. Aber wir gehen jetzt mal Stück für Stück durch und lesen nochmal den Vers 9, zumindest den Anfang, wo das erste Gesicht der Bedrängnis gezeigt wird. Hier sagt Jesus, ich kenne deine Bedrängnis. Hier übrigens dieses Wort, ich kenne, ich weiß, ist in, ich glaube, jedem Sendschreiben, zumindest in fast jedem, ich glaube jedem. Also Jesus weiß um die Situation der Gemeinde. Und hier sagt er, meistens ist, ich kenne deine Werke, aber hier geht es um die Bedrängnis. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Das ist spannend. Spannendes Wort. Bedrängnis und Armut werden hier zusammengekoppelt, um uns zu zeigen, diese Armut, die sie dort erleben, ist nicht etwas, weil sie irgendwie faul sind oder nicht arbeiten wollen. Das gab es nämlich auch in der neutestamentlichen Gemeinde. Wer weiß, in welcher? In Thessaloniki, genau. Dort sagt er, hey, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen.
Dort gab es tatsächlich so eine Faulheit, die daher kam, Jesus kommt bald wieder, so ein Endzeitbrief, wo es eigentlich die ganze Zeit um Endzeit geht. Jesus kommt bald wieder, brauchen wir also nicht arbeiten, wir können die Beine hochlegen und warten, bis er kommt. Es lohnt sich nicht. Ja? Luther hat ja dazu auch mal was gesagt, ne? Das Apfelbäumchen wird noch gepflanzt, auch wenn der Herr morgen wiederkommt. Also jetzt mal frei gesagt, ja, aber in diese Richtung. Und die Armut an dieser Stelle zu erwähnen, ist auch deshalb interessant, weil Smyrna nicht irgendwie eine Stadt war. Ephesus war eine Metropole, aber Smyrna war auch eine sehr wohlhabende Stadt. Sehr wohlhabend in den damaligen Tagen. Und dass ausgerechnet Menschen in Smyrna mit Armut konfrontiert sind, soll uns auch einen Geschmack davon geben, was Christen ereilen kann, wenn sie in dieser Welt Farbe bekennen und sich an Jesus halten, wenn sie in seiner Nachfolge sind. Dann erleben sie Bedrängnis und es kann sein, dass sie auch Armut erleben. Also aufgrund des christlichen Bekenntnisses und unserer christlichen Überzeugung ist es denkbar, am wirtschaftlichen Reichtum keinen Anteil zu haben. Was für uns irgendwie normal ist, und jeder denkt so, es muss jeden Monat immer mehr werden, jedes Jahr muss immer besser, mehr, mehr, mehr. Smyrna hatte ganz andere Probleme. Da war eigentlich überhaupt gar kein Zugang dazu, dass sie an dem wirtschaftlichen Reichtum dieser Stadt irgendwie teilhaben konnten. Es war wie abgeschnitten. In Hebräer 10, Vers 34 heißt es, denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Also hier hat dieser Brief der Hebräer, die Leser haben es erlebt, dass ihnen die Güter geklaut werden, dass sie einfach weggenommen werden. Überhaupt nicht rechtmäßig, es wird einfach weggenommen. Gibt ja auch in einigen Ländern so, wenn du nicht richtig politisch und auch religiös tickst, dann kriegst du Punktabzug oder keinen Zugang mehr zur Rente. In China zum Beispiel ist das so. Die haben ja dieses Punktesystem und wenn du den christlichen Glauben auslebst, dann hast du einfach keinen Zugang und dann erlebst du Armut, bitte. Ist für uns wichtig zu hören, denke ich. Ich gehe nicht von Armut aus. Ich habe Armut überhaupt nicht als, gut, nicht als Ziel sowieso nicht, aber ist in meinem Denken gar nicht eine Etappe. So, ich gehe von meinem Lebensstandard aus und gut, wie viele Jahre habe ich noch? So 50, 60 Jahre so ungefähr. Es sei denn, es kommt was dazwischen, ja. Aber so 50, 60 Jahre und dann überlegt man so, wie möchte man seine Rente, also ich überlege das jetzt nicht so häufig, ja, aber... Was ist mit dem komisch? Ja? Aber ja, ihr versteht, was ich meine. Man so überlegt so über die Zukunft, wie soll es mir gehen, wie soll es meinen Kindern gehen und wohin soll eigentlich die ganze Reise gehen? Und das soll halt natürlich im Wohlstand enden. Aber sind wir auch uns dessen bewusst, dass unser christlicher Glaube auch einen Preis von uns fordern kann? Und zwar auch unser Geld, unser Wohlstand. Und dass wir auf einmal Bedrängnis erleben, dass wir wirklich arme Schlucker sind. Warum ist diese Erwähnung von Armut nötig? Warum ist es nötig, dass Jesus darüber spricht? Genau, ich sag mal, das ist so die Grundschule zu dem, was danach noch kommt. Es beginnt mit Armut und da würden viele schon wegbrechen. Das ist schon krass, wenn man es einfach mal wirklich blank betrachtet, wenn auf einmal das Geld ausbleibt. Und ich sage das nicht überheblich, ja. Man muss selber für seine eigene Seele beten. Ja? Paulus sagt, wer meint zu stehen, soll aufpassen, dass er nicht fällt. Aber viele würden schon bei dieser Hürde liegen bleiben und sagen, hey, wenn ich hier einen Kompromiss schließen muss, um wieder zum Wohlstand zu kommen, hey, dann mache ich das. Und Jesus sieht aber diese Gemeinde und er kennt ihre Bedrängnis. Das heißt, er prophezeit ihnen nicht nur etwas, sondern er weiß um das. Das sind Christen, die haben sich dafür entschieden und die leben auch danach. Es ist wirklich phänomenal. Es ist wichtig für uns zu sehen, dass Jesus das mit der Bedrängnis auch koppelt. Zum einen, manchmal wird Armut auch in der Christenheit glorifiziert. Armut ist irgendwie was per se Erstrebenswertes und Reichsein ist falsch. So ein Denken gibt es. Ja, Wohlstand, Viel Geld darf ein Christ nicht haben, weil wir haben ja in der Kinderstunde gelernt, der Reiche kommt nicht so leicht ins Himmelreich. Ja? Es kann natürlich ein Hindernis sein, aber es gab auch im Neuen Testament sehr wohlhabende Menschen, reiche Leute, die ihren Reichtum auch dazu verwendet haben, dass das Evangelium wächst und die Gemeinde profitiert. Es brauchte ja auch Geld. Paulus musste auch finanziert werden, zum Beispiel aus der Gemeinde in Philippi. Er zeigt hier, die Armut ist ein Resultat eurer Bedrängnis und nicht einfach nur, weil dort, wo die Fülle des Geistes ist, ist Armut. Also Armut ist nicht per se ein erstrebenswertes Ziel. Genau, ist keine logische Folge, wenn man Jesus nachfolgt. Aber so ein Denken gab es in der Kirchengeschichte und gibt es auch hier und da. Da muss man aufpassen, es hat was mit Bedrängnis zu tun, aber es ist auch wichtig, gerade für unseren westlichen Kontext wichtig zu hören, Reichtum ist auch keine automatische Konsequenz, wenn der Segen Gottes da ist. Das ist ein Brief, der voller Wohlwollen geschrieben ist und kein Tadel enthält an diese Gemeinde. Es gibt nur zwei Briefe von den sieben, Smyrna und Philadelphia. Die kriegen im Prinzip nur positive, wohlwollende Worte von Jesus. Also das Wohlwollen Gottes ruht auf dieser Gemeinde in Smyrna und sie predigt kein Wohlstandsevangelium. Dir geht's gut, es ist alles schön, es ist immer siegreich und du schwimmst auf der oberen Welle mit und dort, wo der Segen Gottes ist, dort, wo seine Gegenwart und sein Wohlwollen ist, da ist auch Reichtum. Gott möchte halt, dass es dir gut geht und dass du gesegnet bist und dass du reich bist. Es gibt in einigen Kreisen gibt es solche Ideen, ja, dass wir immer in Hülle und Fülle und in Saus und Brause leben können. Und es ist interessant, dass indem Jesus das in ein Sendschreiben legt, zeigt er uns eigentlich, hey Leute, fallt nicht auf solche billigen, irdisch und fleischlich gesinnten Tricks rein, dass der Segen Gottes dort ist, wo viel Geld ist. Dann geht es dir gut und dann hast du alles, was du hast und nie Mangel. Jesus stellt sich zu dieser Gemeinde und sagt, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, aber du bist reich. Es gibt einen anderen Reichtum, den du hast. Und der ist viel, viel wesentlicher. Das ist etwas, was dir niemand rauben kann. Das ist etwas, was du in mir findest. Und das ist nicht an äußeren Gütern zu messen. Heißt nicht, dass Gott uns nicht auch äußerlich segnen könnte mit irdischen Gütern. Das tut er. Das tut er sogar sehr oft. Und das hat, denke ich, auch schon jeder in diesem Raum erlebt. Dass Gott versorgt und auch manchmal über die Maßen. Und wir denken, okay, eigentlich, Herr, du meinst es zu gut mit uns. Es ist schön. Kann man auch dankbar sein. Aber es ist kein Automatismus, dass wir da so reinfallen. Dort, wo der Segen ist, ist auch viel Knete, ist auch viel Geld. Und in der Gemeinde in Smyrna galt das auch nicht. Also es ist eine Ansage auch gegen ein Wohlstandsevangelium, was Jesus hier in Offenbarung 2 platziert. Und in Jakobus 2, Vers 5 sagt Jakobus, hört meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Also Reichtum im Glauben ist das Wesentliche für Jakobus und dass Gott auch die erwählt, die vor der Welt arm sind. Und das meint genau das, was es aussagt. Genau, es sind Schätze im Himmel, aber nicht Schätze im Portemonnaie. Wenn du die im Portemonnaie hast, dann preist Gott dafür und setzt sie zu seiner Ehre ein. Ja, ist auch keine Absage an Reichtum. Überhaupt nicht. Aber wir sollen da einen guten Kompass drin haben, worum es wirklich wesentlich geht. Paulus bezeichnet sich selbst in 2. Korinther 6, Vers 9 bis 10 als armer, aber viele reich machend, als nichtshabend und doch alles besitzend. Das ist so cool. Ich habe nichts, aber ich habe doch alles. Ich lese das und denke so, wow, aber ich kann das nicht selber sagen. Es gibt keinen Moment in meinem Leben, wo ich diesen Ausspruch wirklich tätigen könnte. Ich hatte nichts. Ich hatte immer was. Hatte immer genug. Es gab keinen Tag, wo ich nichts zu essen hatte. Es gab keinen Tag, wo ich nicht durstig war. Alles immer in Hülle und Fülle. Ich lese das und denke so, wow. Der Mann sagt das. Ich hoffe, dass ich mit der Hilfe des Heiligen Geistes das auch sagen könnte, wenn es sein sollte, dass aufgrund meines Glaubens ich in Bedrängnis komme und Armut erlebe. Aber das ist schon, ich sag mal, eine Liga. Herr, mach uns fit. Mach uns fit, wenn wir Smyrna werden sollen. Das ist ein guter Punkt. Wenn diese Generation, diese Kriegsgeneration, wenn die stirbt und wir nicht aufpassen, dann wird das unsere Gesellschaft auch verändern. Wenn wir aus der Geschichte nicht lernen, wie sagt man, ist man verdammt, sie zu wiederholen. Und das gilt auf jeder Ebene. Wir haben noch eine Generation, die, ich sag mal, im christlichen Glauben unterwiesen ist, selbst wenn es Volksfrömmigkeit ist. Gottes Gebote, wenn sie national beachtet werden, haben auch so einen Segen für ein Land. Wer sich an Gottes Prinzipien alleine hält, ohne ihn persönlich zu kennen, erlebt auch dort Segen und auch Bewahrung. Ich kann mich ja an Gottes Gebote halten und auch Segen erleben. Ist klar, dass Gott mehr möchte als einfach nur Prinzipienreiterei. Versteht mich nicht falsch, ja. Aber wenn wir eine Generation, die auch wegstirbt, die im christlichen Glauben unterwiesen ist, dann verändert das auch eine Gesellschaft. Und viel mehr, als man denkt. Viel mehr, als man denkt. Und deswegen müssen wir selber auch überlegen, was müssen wir auch wachhalten? Wofür müssen wir sensibel sein? Ich sage das manchmal, ist vielleicht ein bisschen pathetisch, ja, aber wenn alte Menschen älter werden und immer die gleichen Geschichten erzählen, kennt ihr sowas? Immer das Gleiche. Und wenn sie dann sogar selber sagen, ich erzähle schon wieder das Gleiche, oder? Dann sage ich immer, und ich versuche es dann auch so zu meinen, das ist okay, denn irgendwann, wenn du nicht mehr bist, erzählt niemand mehr diese Geschichten. Und deswegen ist es okay, wenn du immer und immer wieder das Gleiche erzählst. Weil du bist der Einzige, der das erzählen kann. Und wenn das dann irgendwann wegbricht und das aber sich nicht, ich sag mal, auch die Lehre aus einer Geschichte auch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann wird das unsere Gesellschaft automatisch umprogrammieren und verändern. Vermute ich, befürchte ich. Und wir kennen das alle von unseren Großeltern, ja, wie sie immer wieder das Gleiche gesagt haben, was uns imponiert hat, was uns irgendwann auch genervt hat. Aber was uns dann auch irgendwann genervt hat, ist auch das, was wir dann am Lagerfeuer dann uns wieder nochmal neu erzählen, oder? Also, lass uns mal diesen Bereich beenden. Das ist die erste Facette der Bedrängnis, der Armut. Und diesen Bereich möchte ich enden mit einem Zitat von John Stott, der sagte, mach keinen Fehler, es lohnt sich nicht immer, ein Christ zu sein. Es lohnt sich nicht immer, ein Christ zu sein. Gerade so in dieser Zeit, glaub an Jesus so als Add-on, so dann ist es noch schöner in deinem Leben als ohnehin jetzt schon. Nee, die Gemeinde in Smyrna lehrt uns genau das Gegenteil. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, kann es dir sogar zum Gegenteil gereichen. Sogar genau das Gegenteil bewirken von dem, was wir vielleicht manchmal im Westen so predigen. Dieser Vers geht weiter und mündet dann auch in eine weitere Facette. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich, und die Lästerungen von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Also Lästerung von Juden, und dann kommt hier dieses harte Urteil, sie sind eine Synagoge des Satans. Also immer wieder haben Christen Anfeindungen erlebt, auch von religiösen Menschen und auch vielfach von Juden. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, ja, nicht jeder Jude ist hier mitgemeint. Und das Christentum betreibt auch keinen Judenhass. Muss man immer auch mitdenken, weil die Worte, die das Neue Testament über Juden findet, oft sehr harsch sind, sehr hart. Es gab auch eine Zeit, eine Epoche in unserem Land, wo genau so etwas missbraucht wurde. Aber wir dürfen nicht vergessen, der das hier aufgetragen bekommt zu schreiben, ist was? Jude. Der beauftragt hat, ist was? Jesus ist als Mensch auch Jude. Also es ist kein pauschaler Judenhass. Es geht hier um eine gesonderte Gruppe. Bitte? Man kann diesen Vers so lesen, dass es sich um eine Lüge handelt. Aber ich glaube, dieser Vers möchte auf etwas anderes hinaus. Ich werde das jetzt im Verlauf mal darlegen. Aber bevor wir darauf kommen, was das jetzt überhaupt für eine Personengruppe ist, sind es jetzt Juden oder sind es nicht Juden, sehen wir in der Apostelgeschichte immer wieder, dass der Apostel Paulus zum Beispiel vielfach Angriffe auch von Juden bekommt. Und zumindest von diesem Vers, egal was das für eine Personengruppe ist, sehen wir, es sollten eigentlich religiöse Menschen sein. eigentlich Menschen, von denen man erwartet, sie kennen Gott und sollten uns eigentlich darin unterstützen, was wir tun als Christen, erweisen sie sich in Wahrheit als eine Synagoge des Satans, wovon sie selber gar nicht ausgehen. Sie selber geben sich als gottesfürchtige Menschen, als gottwohlgefällige Menschen, aber Jesus, es ist nicht Johannes, der hier das sagt, sondern Jesus selber sagt, dass sie eine Synagoge des Satans sind. Ist schon, man kann es eigentlich gar nicht krasser sagen. Sie denken selber, dass sie im Dienste Gottes stehen, aber ihre Gemeinschaft ist dämonisch inspiriert. Das muss man sich mal denken. Menschen, die denken, dass sie Gott kennen und mit Gott unterwegs sind und sich nach außen so geben, wenn Jesus dort mit der Lupe reingeht, sagt er, hier ist der Teufel selber am Werk und er inspiriert diese Gemeinschaften, er gibt diesen Gemeinschaften Energie. Und das zeigt sich vorrangig darin, dass sie Anfeindungen und Bedrohungen aussprechen und auch Verdächtigungen, das war damals bekannt, dass Juden auch Verdächtigungen an Behörden weitergeleitet haben. Also das kennt man ja auch alles aus unserer Geschichte, wie gegen gewisse Volksgruppen, dann wurde Beamten etwas weitergesteckt, dass die dann bei dir an der Tür klingeln und dich einsacken. Bitte? Ja, das ist unglaublich. Das hat schon begonnen, ich will jetzt dieses Fass nicht öffnen, ja, aber es gab eine Stadt oder einen Landkreis, ich müsste es nochmal recherchieren, die zu Corona-Zeiten Formulare im Internet zur Verfügung gestellt hat, wo du dann melden konntest, wenn dein Nachbar irgendwie eine Geburtstagsfeier am Laufen hat. Alter Finne, das ist so krass, ja. Ich finde das unmöglich. Aber ja, damit beginnt es, dass du beim Nachbarn ganz genau hinschaust und das war damals auch so. Die haben Lästerungen erlebt, nicht einfach nur, der ist blöd, sondern das war dann auch Schema. Denn die Juden damals waren dort in der Stadt eine erlaubte Religion. Sie hatten sozusagen, sie hatten eine Erlaubnis zu existieren. Und sie haben dann sozusagen einen Schutz genossen innerhalb des politischen Systems des Römischen Reiches. Und jede aufstrebende neue Religion, von der man nicht ganz genau wusste, wie die funktioniert, war immer eine Gefahr für die Machthaber der damaligen Tage. Ja, das ist ja immer wieder in der Kirchengeschichte der Fall gewesen. Und auch hier an dieser Position. Und da haben sich die Juden mit ihrem Privileg zu sein in Smyrna, haben sich dann einen schlanken Fuß gemacht und haben sich gesagt, die Christen denunzieren wir einfach mal. Und wir verpfeifen sie bei den Behörden. Und das haben sie dann als Lästerung halt dann abbekommen. Bitte. Also die Christen, vor allem die Judenchristen, waren den Juden natürlich ein Dorn im Auge, jemanden als Gott anzubeten, der am Kreuz hängt und stirbt, ist absolut verwerflich für einen Juden. Und wir wissen historisch, dass Juden tatsächlich diese Lästereien auch begangen haben, auch politisch. Weswegen ich diesen Vers tatsächlich als das lese, was wie er dort steht, dass es sich eigentlich um Juden handelt, aber Jesus offenbart, es sind in Wahrheit keine Juden, sondern sind Instrumente des Satans. Was möchte er genau sagen? Jesus erklärt uns als Jude aller Juden, könnte man ihn ja auch bezeichnen, dass wahres Judentum, das ist jetzt wichtig, dass wahres Judentum nicht von natürlicher Abstammung abhängig ist, sondern wahre Juden sind diejenigen, die dem jüdischen Messias folgen. Okay, das ist jetzt müssen wir gut aufpassen. Sie sind von der Abstammung Juden, aber Jesus schaut und sagt, in Wahrheit sind es keine Juden, die zu Gott gehören, sondern es ist eine Synagoge des Satans. Mit dem Begriff der Synagoge zeigt er auch ihr Umfeld, in dem sie unterwegs sind. Der Begriff der Synagoge kommt nicht einfach so vor, sondern sie sind in diesem Umfeld, aber dort regiert nicht der Herr. Der Herr ist nämlich Christus, er ist der Erste und der Letzte. Dort regiert Satan selbst. Aber der wahre Jude ist derjenige, der dem Messias folgt. Und weil uns das manchmal abhanden kommt, ich merke das vor allem in evangelikalen Kreisen, das hat auch was mit dem Thema Endzeit zu tun, welchem Endzeitmodell man anhängt übrigens, kommt diese Wahrheit abhanden. Und ich möchte euch mal folgende Verse vorlesen. Römer 2, Vers 28 bis 29 schreibt der Jude Paulus Folgendes. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben. Was bedeutet das? Wer ist jetzt Jude? Genau, wer ist denn im Herzen beschnitten? Die Gläubigen. Was sind wir also geistlich gesehen? Juden. Oh, das ist für einige ganz, ganz schwierig zu verstehen. Nein, das kann doch nicht sein. Doch, das ist genau das, was das Neue Testament nicht nur an einer Stelle ganz klarstellt. Es ging noch nie um Blutslinie. Es ging immer um wahren Glauben. Natürlich gibt es ein irdisches Israel, irdische Juden, so wie auch damals. Aber Jesus sagt, wenn ich es geistlich betrachte, und darauf kommt es an, sind sie mit mir oder nicht? Weil in mir hat jede Verheißung sein Ja und Amen gefunden. Hier ist die Verheißung Israels zu finden. Und jeder, der an mich glaubt, hat Zugang zu dieser Verheißung und ist ein wahrer Jude. Lass uns mal Philipper 3, Vers 3 lesen. Ja, du sagst, Jesus hat da ziemlich was ins Wanken gebracht. Die Berufung Israels war, ein Licht für die Nation zu sein. Die Berufung Israels war noch nie einfach für sich abgeschottet zu sein, sondern es gab schon damals Menschen, die Fremdlinge waren, aber an den Gott Israels geglaubt haben und dann übergetreten sind und auch zum Volk Gottes gehörten. Das gab es damals. Und es hätte eigentlich noch viel mehr sein sollen. Jesus hat hier in dem Sinne nichts Neues gebracht, nur, ich sag mal, es auf die Spitze getrieben. In Johannes 1 lesen wir das. In Johannes 1, Vers 11. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also es geht darum, geistlich verbunden zu sein mit dem Herrn. Und übrigens ist das auch die Kritik der Propheten im Alten Testament permanent. Ihr verlasst euch einfach nur auf eure Abstammung, dass ihr jüdisch seid, aber mit dem Herzen seid ihr weg von mir. Wir haben manchmal so eine komische Vorstellung, ihr vielleicht nicht, ja, aber ich erlebe das schon bei Evangelikalen. Naja, der Jude ist ja an sich dann auch gerettet, weil er halt Jude ist. Ja, wo lesen wir das? Ich verstehe gar nicht, woher dieses Denken kommen kann. Denn wenn du dir die Geschichte Israels anschaust, die werden von Gott bestraft. Ein ums andere Mal. Wofür? Weil sie eben nicht an ihn glauben, weil sie ihm nicht vertrauen, sondern weil sie anderen Göttern nachhuren. Es geht darum, mit dem Herzen beim Herrn zu sein. Und Israel hat hier das Privileg gehabt. Sie haben in dem Sinne einen Vorzug, sagt Paulus, dass ihnen die Worte Gottes übertragen wurden. Sie konnten das aufbewahren, aber sie sollten sie nicht für sich behalten, sondern in der Welt ein Zeichen setzen, dass viele an Gott, Jahwe, gläubig werden, dass der ganze Erdball erfüllt ist von der Herrlichkeit des Herrn. Das sind alles Prophezeiungen im Alten Testament. Ist nicht etwas rein Neutestamentliches. Aber es brauchte Jesus, um in diese globale Bewegung zu kommen, dass jeder, der glaubt, auch dazugenommen wird. Lass uns Philipper 3, Vers 3 lesen. Dort sagt Paulus an eine Gemeinde in Philippi, das ist nicht in Israel. Heidenchristen und Judenchristen, zu denen schreibt er gleichermaßen, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Also die nicht auf ihre Abstammung vertrauen, auf ihre Generationslinie, so wie das damals ein extremes Ding war. Lest mal den Galaterbrief, das ist so krass, wie Paulus dort ins Gericht geht mit denen, die sagen, wir müssen uns einfach an unser altes Gesetz halten und dann sind wir Gottes Kinder. Also, Leute, wenn das euer Weg ist, wenn ihr glaubt, dass man durch seine Abstammung bei Gott punkten kann, dann habt ihr das gesamte Evangelium nicht verstanden. Ein Jude nach irdischer Abstammung wird allein gerettet durch Jesus Christus. Durch nichts anderes. Durch gar nichts anderes. Es gibt nämlich nur einen Namen unter dem Himmel, der uns gegeben ist zur Errettung, und das ist Jesus Christus. Und wenn ein Jude auch die Tora auswendig kann, aber nicht an Jesus Christus glaubt, dann hat er das gleiche Schicksal wie jeder andere. Die ganze Tora, das ganze Alte Testament, zählt ja auf den einen, der kommen soll. Und wer ihn aber ablehnt, der wird genau das bekommen, was Jesus gesagt hat. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Und bei wem hat er angefangen? Bei den Juden. Bei den Juden. Das war seine erste Mission. Ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Die sind nicht alle automatisch safe und gerettet und im Reich Gottes, nur weil sie Juden sind. Dieses Denken gibt es nicht. Und deswegen sagt Paulus im Philipperbrief, wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen. Darum geht es. Es geht um die Wiedergeburt von oben. Also, es ist eindeutig, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem irdischen Israel und dem geistlichen Israel. Es gibt einen, und ein Theologe hat es so genannt, das fand ich ganz schön, es gibt ein Judentum des Herzens. Ja, wir sind natürlich nicht, wenn wir Christen werden, leiblich irdische Juden. Natürlich nicht. Aber wir sind Juden des Herzens, weil wir im Herzen beschnitten worden sind, was übrigens schon im Alten Testament Ziel war und angekündigt wurde, dass das Herz beschnitten werden soll. Aber das geschieht eben nicht durch natürliche Geburt, sondern durch Geburt aus dem Geist, wovon Jesus in Johannes 3 spricht zu dem Pharisäer Nikodemus. Bitte schön. Christen können sich an dem genauso schuldig machen, wenn sie in ihrer Bubble bleiben und niemanden Zugang gewähren und das Licht nicht leuchten lassen. Dann wird Jesus irgendwann kommen und den Leuchter umstoßen. Abschließend zu diesem Punkt der Lästerung, was Jesus hier offenbart über wahres Judentum, ist vielleicht noch abschließend zu erwähnen, dieses Judentum des Herzens, möchte ich das mal nennen, ist unabhängig von meiner Herkunft, aber wenn sie im Geist erfolgt, also durch Glauben an Jesus Christus, dann werden in dem Augenblick, wo ich ein Jude des Herzens geworden bin, werden mir sämtliche Segnungen versprochen, die ursprünglich Israel vorenthalten waren. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 9 bis 10. Und das ist alles Sprache aus dem 2. Mosebuch, ich glaube 2. Mosebuch war es, was Israel eigentlich vorenthalten war. Dort sagt Petrus zu den Christen, sowohl Judenchristen als auch Heidenchristen, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Das sind alles, ist alles Sprache über Juden damals gewesen, die Gott gewählt hat, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und jetzt bringt Petrus das noch auf die Spitze, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hattet. Das ist ein Prophetenwort, ich weiß nicht, ist es Micha oder ist es Joel? Ich müsste nachgucken. Aber auf jeden Fall, das ist ein Prophetenwort, was Petrus verwendet, um zu zeigen, ihr Lieben, es gibt kein Christsein, keine Vollgottesschaft zweiter Klasse. In einigen ist das noch im Kopf, besser ein Judenchrist zu sein als ein Heidenchrist. Nee, besser Christus im Herzen zu haben. Darauf kommt es an. Das ist das Einzige, was zählt. Jesus Christus im Fokus und dann ist es egal. Da gibt es nicht mehr Jude und Grieche, Mann und Frau. Das war ja auch ein altes Denken, besser ein Mann sein als eine Frau. Besser Jude sein als ein Heide. Hey, besser Christus haben. Besser Christus haben. Darauf kommt es an. Er ist der Erste, er ist der Letzte. Okay, wir müssen weitermachen. In Vers 10 sehen wir eine weitere Facette der Bedrängnis, die Smyrna blüht. Dort sagt Jesus, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst, siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Also wir haben jetzt hier spannende Formulierung, fürchte dich nicht. Dann spricht er hier auch über den Teufel, der Leute ins Gefängnis werfen wird. Spricht er von einer Prüfung und dann spricht er, dass das 10 Tage dauert. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Es ist interessant, was Jesus hier macht. Wir haben eben gerade aus der Offenbarung 1 gelesen, wie Jesus beschrieben wird. Und es heißt in Vers 17, und als ich ihn sah, Offenbarung 1, Vers 17, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Das ist das Erste, was er sagt. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und so weiter. Es ist interessant, dass Jesus diese Worte da auch nochmal nimmt aus Offenbarung 1 und sie jetzt nicht nur dem Johannes zuspricht, sondern auch der Gemeinde zuspricht. Fürchte dich nicht. Dieses Wort fürchte dich nicht ist kein Ausspruch, der uns irgendwie verspricht, dass Not und Schmerz an uns vorbeigeht. So, hey, fürchte dich nicht, es wird nichts Schlimmes passieren. Das ist nicht das, was der Vers uns kommunizieren möchte. Dieser Ausspruch, fürchte dich nicht, entfaltet gerade dort seine Kraft, wo es etwas Ehrfurchtgebietendes gibt, wo es etwas Schreckliches gibt, wo Gott einen Gegenpunkt setzt zu dem, was auf der anderen Seite dort steht, was uns wirklich auch das Fürchten lernen möchte, was uns in Angst und Schrecken versetzen möchte, genau in dieser Situation. Die wird nicht ausbleiben, fürchte dich nicht, wird schon alles gut werden. Nee, es wird hart, es wird schlimm, aber mit mir verspreche ich dir, du brauchst dich nicht fürchten. Du brauchst dich nicht fürchten vor dem, was da kommt. Ich bin mit dir. Es ist wichtig, dass wir, ich weiß nicht, vielleicht seht ihr es auch oder erlebt es anders, aber ich erlebe das, wenn ich diesen Spruch höre, fürchte dich nicht, dass immer, er ist alles halb so wild. Wenn ich beim Lesen bekomme, gerade von diesem Brief, so diese Korrektur, nee, es ist eine ganz schöne wilde Aktion und deswegen brauche ich diesen Ausspruch, fürchte dich nicht. Es zeigt uns, dass sich diese Situation immer mehr zuspitzt. Erst einmal werden wir abgeschnitten von Reichtum und sind komplett in der Versorgung in der Hand Gottes. Dann werden wir noch denunziert, wir werden in die Ecke getrieben, wir werden ausgelacht, wir werden verhöhnt. Wir werden verhöhnt von Menschen, wo man eigentlich denken sollte, sie sollten auf unserer Seite sein. Sie sollten eigentlich Menschen sein, die Gott kennen. Die stellen sich auf einmal gegen uns und wir sehen, da ist eine satanische Kraft, die Macht bekommt, um uns in die Ecke zu drängen. Und diese teuflische Dimension geht so weit, ich finde es krass, wie Jesus das sagt, dass der Teufel einige ins Gefängnis werfen wird. Also welche Wirksamkeit Satan dort hat und Jesus das zulässt, dass das geschieht, dass der Satan das tut. Jesus sagt nicht, dass der Satan das nicht darf, sondern er tut es. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Also Jesus verspricht, es wird auch Gefangenschaft geben. Die Freiheit der Kinder Gottes bedeutet nicht, dass wir immer freie, demokratische Wesen sind, sondern dass wir auch in ein System rutschen können, wo wir auf einmal Freiheitsentzug erleben. Und es heißt hier, dass diese Bedrängnis, diese Art der Bedrängnis 10 Tage dauern wird. Was bedeutet das? Es ist nicht hundertprozentig klar, wie diese Zahl zu deuten ist. Das ist übrigens immer ein Problem in der Offenbarung, ob etwas wörtlich gemeint ist oder symbolisch. Zahlen können eine sehr symbolische Deutung haben, aber auch manchmal eine sehr wörtliche. Und so gibt es natürlich jetzt hier verschiedene Ansätze, wie man das verstehen kann, was Jesus der Gemeinde in Smyrna sagen möchte. Was bedeutet das 10 Tage? In jedem Fall, egal wie wir es deuten, was wir davon lernen, bevor ich sage, bitte. Genau, exakt. Das ist auch genau das, was du aus diesem Text lernen kannst. Egal, ob du genau verstehst, sind 10 Tage wirkliche 10 mal 24 Stunden, die Zeit ist begrenzt. Der Teufel kann nicht tun und lassen, was er möchte, sondern Jesus ist der Souverän, Jesus ist der Herrscher und er sagt Stopp. Das bedeutet auch für uns, dass keine Macht dieser Welt uns über die Maßen überfordern kann. Jesus gebietet auch Einhalt allen Mächten und lässt nur das zu, was er will, nicht mehr. Und das sehen wir zum Beispiel auch an der Geschichte von Hiob, wo ja Satan auch Zugriff bekommt, wo man sich fragt, warum um Himmels Willen? Es ist ein Buch voller Geheimnisse, aber wir sehen, Gott ist souverän und er weiß, wie er Hiob halten kann. Er weiß, wie er Hiob hindurchbringen kann und das sehen wir hier auch. Bedrängnis ist begrenzt. Interessant ist, wenn man dann auch noch den historischen Kontext kennt von den damaligen Gefangenschaften. Ich lese mal ein Zitat von Dennis Johnson. Unter römischer Herrschaft diente das Gefängnis nicht zur Verbüßung langer Haftstrafen, sondern um Gefangene in Gewahrsam zu nehmen, die auf ihre Gerichtsverhandlung oder auf die Vollstreckung des Todesurteils warteten. Auch hier sehen wir, es kann wirklich auch eine rein historische Komponente sein. Es werden wirklich nur 10 Tage sein. Es wird nur kurz sein. In jedem Fall sehen wir, dass es begrenzt ist. Es ist möglich, dass Jesus ganz bewusst 10 Tage erwähnt, um zu betonen, dass es sich um eine Prüfung und Bewährungsprobe handelt. Das heißt ja, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. So, was möchte ich damit sagen? Warum ist das eine Betonung, wenn er zu der Prüfung die 10 Tage noch hinzunimmt? Im Buch Daniel gibt es eine nette Begebenheit. Daniel und seine Freunde kommen in ein fremdes Land, fremder König, und sollen auf einmal am Königstisch essen, damit sie groß und stark werden. Ihr kennt diese Geschichte. In Daniel 1, Vers 12 bis 15 lesen wir Folgendes, wo Daniel einen Vorschlag macht, wie sie jetzt essen sollen. Da sagt er zu dem, der das Essen anrichtet, versuche es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten, dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gibt. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Also da sind viele junge Männer, die essen alles. Und hier sind Männer, die sind treu zu Gott. Und sie sind in einer Bewährungsphase, in einer Probesituation, die sie auf 10 Tage reduzieren. Oder auch auf 10 Tage begrenzen. Und es kann sein, weil die Offenbarung sehr viele Anspielungen auf das Buch Daniel hat, dass Jesus einfach diese Bewährungsprobe, auch in der Gefangenschaft, ja, also alles so Bilder, die man verknüpfen könnte, dass Jesus diesen Prüfungscharakter einfach herausstreichen möchte, indem man sagt, hey, 10 Tage, ihr kennt das aus dem Buch Daniel, die auch 10 Tage lang in einer Probephase steckten. Das ist möglich, muss nicht so sein. Das sind Möglichkeiten, wie man das deuten kann. Aber der Vers endet ja hier nicht, vor allem nicht der ganze Brief. Wir lesen mal bis zum Schluss, wie es jetzt weitergeht. Sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Ja, was ich hier krass finde, ist, das ist so eine Steigerung, Armut, Lästerung, Gefängnis, Gefangenschaft. Und Jesus lässt es bis zum Äußersten kommen und sagt ihnen, sei treu bis zum Tod. Und nicht, ich werde dich davor bewahren, du wirst sterben. Du wirst sterben. Jesus nimmt es nicht weg. Und das finde ich, ich weiß nicht, wenn man so diesen Brief bekommen hat, hey, Jesus hat euch einen Brief geschrieben. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der König Israels und sein Erlöser. Und dann, ihr habt Armut, ich sehe das. Ihr erlebt Lästerung. Und ich sage euch, fürchtet euch nicht. Ihr werdet in Gefangenschaft kommen. Es wird kurz dauern und dann werdet ihr sterben. Was für ein Wort. Was für ein Wort. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Moment war in dieser Gemeinde, als sie sich so versammelt haben wie wir und dann diese Worte hören. Das ist Gottes Wille für uns, dass wir diesen Lauf laufen und er wird bald zu Ende sein. Wir werden hier nicht die Oberhand gewinnen in Smyrna, sondern wir werden sterben. Und wir sollen treu sein bis zum Tod. Und ich frage mich, unser Titel ist ja, was Jesus der Kirche zu sagen hat. Haben wir diese Perspektive? Haben wir diese Perspektive? Ich weiß, an so einem Abend kann man sich irgendwie schönere Dinge vorstellen, ja, als die ganze Zeit über Verfolgung zu sprechen. Aber Jesus gibt uns diese Dinge. Hey, bereitet euch vor. Bereitet euch vor, lebt nicht euer Leben in Saus und Braus. Ja, genießt das Leben, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Aber es kann sein, dass das von eurem Zeugnis gefordert werden wird. Macht euch jetzt fit. Seid loyal dem Herrn, dass wenn die Armut kommt, ihr stehen bleibt und nicht den Verlockungen dieses Lebens einfach erliegt. Wenn Leute gegen euch aufstehen, ich würde sogar so weit gehen, nicht nur Juden, sondern wenn Christen gegen euch aufstehen, und gegen euch denunzieren und euch verpfeifen, bleibt stehen. Wenn ihr ins Gefängnis geworfen werdet, habt keine Angst. Ich weiß den Zeitraum, in dem ihr da seid. Es wird ein Ende haben, aber es kann sein, dass auch für euch am Ende steht, ihr werdet sterben dafür. Seid treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wow, was für ein Wort, was für ein Wort. Er sagt, wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Der erste Tod, das erste Sterben, das kommt. Das kommt sogar sicher. Zu 100%, mit 100%iger Wahrscheinlichkeit. Aber der zweite Tod, wenn wir vor Gott stehen, da wirst du keinen Schaden haben. Denn ich werde bei dir sein. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich da durchtragen. Und hier wird einer Gemeinde, vielleicht nicht im Insgesamten, denn hier steht, einige von euch werden ins Gefängnis geworfen. Es kann sein, dass nur ein Teil der Gemeinde damit gemeint ist. Aber auf jeden Fall wird die Gemeinde eine erhebliche Schwächung erleben. Und ich finde interessant, wenn wir uns das Sendschreiben von Ephesus anschauen. In beiden Sendschreiben ist am Ende was weg. Er sagt, hey, wenn ihr nicht die erste Liebe wiederfindet, dann werde ich den Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Wird es euch nicht mehr geben. Dann kommen wir ins zweite Schreiben. Hey, einige von euch wird es dann auch nicht mehr geben. Aber es gibt einen qualitativen Unterschied. Ob Jesus mich bestraft und beiseite schiebt und sagt, es gibt dich als Gemeinde nicht mehr, weil du untreu bist. Oder es gibt euch im Hier und Jetzt nicht mehr. Ihr wandelt nicht mehr durch die Städte, aber nicht, weil ihr untreu geworden seid, sondern weil ihr treu seid. Ich finde ein Wort von John Stott zum Abschluss noch ganz schön. Er beantwortet die Frage, warum leiden Christen nicht an Bedrängnis? Er schreibt auch aus unserem kulturellen Kontext, warum leiden Christen nicht an Bedrängnis? Weil hier ist eine bedrängte Gemeinde, warum leiden wir nicht an Bedrängnis? Und er antwortet darauf, die unangenehme Wahrheit ist, dass wir dazu neigen, durch Kompromisse Leiden zu vermeiden. Unsere moralischen Standards sind oft nicht wesentlich höher als die Standards dieser Welt. Unser Leben fordert die Ungläubigen nicht heraus und tadelt sie nicht anhand ihrer Integrität, Reinheit oder Liebe. Die Welt sieht in uns nichts, was sie hassen könnte. Diese Gemeinde wurde verfolgt und gehasst und kritisiert, weil da etwas war, was anders ist als die Welt. Das heißt nicht, dass wir ignorante A-Punkt-Punkt-Punkt sein sollen, ja? Aber wir brauchen den Wohlgeruch Christi. Und der ist für einen ein Geruch zum Leben und dem anderen ein Geruch zum Tod. Man sagt, das will ich gar nichts zu tun haben. Und diese Gemeinde wurde massiv kritisiert, wurde verabscheut und gehasst. Und ich finde interessant, Smyrna steht permanent unter Hass, Ablehnung und Kritik, aber wie wir es vorhin schon festgehalten haben, diese Gemeinde, die so krass in der Kritik steht, wird von Jesus aber nicht kritisiert, sondern gelobt, mit einer fetten Verheißung versehen. Und sie bekommen nur die Erinnerung, hey, ich bin auferstanden. Ihr werdet den Siegeskranz des Lebens haben und ihr werdet unbeschadet davonkommen und der zweite Tod wird euch nicht treffen. Das ist das, was er einer kritisierten Gemeinde zu sagen hat, die von der Welt verhasst wird. Wow, ich hoffe und bete, dass wir auch eine Gemeinde wie Smyrna sein können, die treu ist, loyal ist, bis zum Tod. Koste es, was es wolle. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Danke für dieses Wort, Herr, denn dieses Wort ist nicht nur ein Wort an Smyrna, natürlich auch, aber es ist das, was der Geist den Gemeinden sagt. Und auch andere Gemeinden können in eine Smyrna-Situation kommen. Und wir haben heute gut gehört, was du, Heiliger Geist, sagst. Lass die Wahrheiten dieses kostbaren Briefes in unsere Herzen fallen, dass wir feststehen können. Römer 8, Vers 35 sagt: Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? In diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen. Musik.